Hallo liebe Menschen, mein Name ist Helge Peters und ich heiße euch herzlich willkommen zu dem neuen Podcast Hörgasmus. Er trägt den Untertitel Die Liebe deines Lebens und das ist doppeldeutig gemeint, denn die Liebe deines Lebens, das solltest eigentlich immer zuallererst du sein. Und in der ersten Folge kommen wir gleich mal mit einem ziemlichen Knaller, denn ich habe gleich zwei wundervolle Frauen zu Gast. Das ist Nicole Hauke, sie ist Familienfotografin und Anita Reidel, sie ist Familientrainerin, nennt sich auch Fachfrau für Schattenemotionen. Das sind all die Emotionen, die leider Gottes fälschlicherweise immer als negativ bewertet werden. Also solche Dinge wie Wut und Trauer. Wir sprechen über so viele Sachen, Fotografie und Emotionen. Auch Tipps für dich, wie du vor der Kamera authentischer sein kannst. Wir berühren aber auch solche Themen wie Sternkindfotografie. Und daher schlage ich mal vor, ihr hört euch jetzt erstmal den tollen Trailer an und dann hören wir uns gleich wieder. Dies ist dein Hörgasmus.
Ein herzlich willkommen und heute geht es um das Thema Emotionen trifft Fotografie, Fotografie trifft Emotionen. Wie wichtig sind Emotionen und Gefühle in der Fotografie beziehungsweise generell auch in unserem Leben? Heute zu Gast die liebe Anita, ein super Ehrengast für uns. Also wir haben uns sehr über die Zusage gefreut. Und liebe Anita, stell dich doch einmal ganz kurz vor. Der Helge hat dich ja in seinem Post schon als 4-in-1 vorgestellt. Mal gucken, ob das auch so stimmt.
Also, ich bin eine Scanner-Persönlichkeit, das heißt wahrscheinlich 100-in-1, aber ich zähle jetzt nicht alles auf, möchte die Leute nicht langweilen, aber tatsächlich habe ich ganz viele Professionen. Ich bin Elterntrainerin, das heißt, ich habe ganz viel mit Emotionen bei Kindern und bei den Eltern zu tun. Ich bin Expertin für Schattenemotionen, das heißt so Trauer, Wut, Hass, Neid, Eifersucht, alles das, wo man sagt, das will ich nicht, das brauche ich nicht oder brauchen wir das vielleicht doch. Mit dem beschäftige ich mich unter anderem und sonst natürlich, wenn ich noch Zeit habe, ein bisschen Community Management für unseren Coach und Mentor Kevin.
Jetzt möchte ich aber erstmal von dir wissen, was sind überhaupt Emotionen? Vielleicht können wir da ausgehen von der Erkenntnis, dass zuerst immer der Gedanke kommt, zuerst mal das Gehirn. Die Interpretation unserer Wahrnehmung und das Gehirn macht letztendlich die Gefühle. Das ist eine Sache, die viele Leute gar nicht wissen, weil viele Leute von ihren Emotionen erstmal überwältigt sind. Von daher denken die, die Emotionen haben die Führung. Aber so ist es gar nicht, oder?
Nein, also als Beispiel, damit man das versteht, was so zwischen Gedanken und Gefühlen ist, nehme ich immer das Beschimpfen, also Schimpfwörter verwenden. Ihr könnt es ja theoretisch rauspiepsen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Nicole, du bist ein mega Arschloch. Dann rede ich vielleicht mit Nicole anders, als wenn ich sage, Helge, du bist ein mega Arschloch. Weil halt da Gedanken mitspielen. Der eine denkt sich, hey, Moment einmal, wie kann der mich so nennen? Die andere sagt, ja, mein Gott, ist doch egal, soll es halt ein bisschen schimpfen. Also jeder reagiert da, genau, jeder reagiert da ein bisschen anders, wenn ich beschimpft werde. Und von wem? Ja. Und in welchem Zusammenhang? Und wie? Das heißt, meine Gedanken, prinzipiell ist es nur beschimpfen. Und wenn ich aber von meiner Tochter beschimpft werde und sage, du bist die blödeste Mama der Welt, trifft mich das wahrscheinlich mehr, als wenn ein Autofahrer mir die Vorfahrt nimmt und mir dann den Stinkefinger raushält. Also somit kommt es auch immer darauf an, in welchem Zusammenhang. Aber wie ist das bei mir? Wie kommt das an? Was sind meine Gedanken dazu? Und wenn meine Tochter mir natürlich spiegelt, du bist die blödeste Mama der Welt, dann geht in meinem Gedankenkarussell, warum, was habe ich falsch gemacht, ich habe mich doch so bemüht, ich bin doch eigentlich viel besser als meine Mutter, ich habe doch alles getan für dich, mein Kind. Also da geht so eine Gedankenspirale beim Autofahrer, na sei froh, ich habe gebremst, sonst hätten wir jetzt einen Unfall gehabt. Diese Gedanken formen unsere Emotionen. Und einmal bin ich vielleicht dankbar und denke mir, oh Gott sei Dank ist nichts passiert, Trottel, fahr weg vor mir. Beim anderen denke ich mir, oh Gott, was habe ich falsch gemacht. Ja, also dieselbe Situation, Arschloch steht im Raum, einmal denke ich so.
Also diese Tatsache, die müssen wir uns merken, da kommen wir später nochmal drauf hin zurück. Weil wenn es so ist, dass immer zuerst der Gedanke da ist, kann ich das ja als Fotograf vielleicht nutzen, indem ich den Kunden in gewisser Weise trigger.
Ja. Genau, da kann ich was zu sagen. Und zwar gibt es ja gerade, wenn man mit der Fotografie anfängt, wenn wir einmal so bei diesem Schamgefühl sind, gerade wenn man mit der Fotografie anfängt, ist es ja ganz oft so, dass man noch so in seiner Unsicherheit ist, vielleicht die Technik noch nicht ganz so versteht, beziehungsweise sich auch unsicher ist, was folgt denn jetzt als nächstes, wenn ich jetzt einfach mal die Hochzeitsfotografie nehme und wenn ich dann auf einmal dastehe und denke, verdammt, was fotografiere ich denn jetzt? Was wollte ich denn jetzt fotografieren? Und ganz oft ist es so, also ich kenne es aus meiner Erfahrung, dass es wirklich so war bei mir, dass ich dann so da stand, okay, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, was ich machen wollte. Und aber heute stehe ich halt da und sage, oh, okay, eigentlich wollte ich gerade was ganz anderes machen, aber irgendwie, wir suchen uns jetzt den nächsten Platz. Und gehe da einfach selbstsicherer mit um, ne? Also das ist so, wie man sich auch selber dann auch sieht und entwickelt.
Ja,
Genau.
und ich habe früher immer gedacht, ich muss dem Kunden das verheimlichen. Ja, der Kunde möchte ja in Sicherheit gewogen werden. Also ich habe gedacht, um die besseren Fotos zu machen, ist es besser, dem Kunden das auch zu verheimlichen, wenn ich gerade mal etwas nicht weiß, wenn der Blitz ausfällt und ich gar nicht weiß, warum ist denn das jetzt so? Und das kostet ganz schön viel Kraft,
Genau.
das zu verheimlichen. Und ich wette, selbst wenn du das perfekt gelernt hättest und ich Johnny Depp wäre, wird der Kunde es trotzdem mitkriegen. Also man erreicht dadurch nicht unbedingt so viel. Und als ich dann mir mal getraut habe, das einfach zu sagen, zuzugeben, so Gott, ey, keine Ahnung, ich bin gerade überfordert, da war der Kunde eher bei mir, so, ne? Und hat gedacht, oh Gott sei Dank, der Fotograf ist ja auch unsicher. Und man konnte viel besser dann wieder miteinander arbeiten.
Viel schöner, als dass der Fotograf sagt, boah, diese Szene hat mich jetzt auch total emotional berührt, obwohl ich schon viele Hochzeiten fotografiert habe, sind mir jetzt so die Tränen gekommen, ich habe jetzt gar nicht das Foto machen können. Mein Gott, ist das jetzt
Ja,
peinlich. Aber ich war so ergriffen von dem Moment, dann denkt sich das Hochzeitspaar, ma, schau, sogar der Fotograf hat geweint. Ma, das merken wir uns. Und es ist gar nicht passiert.
lass uns doch mal dazu kommen, wenn das so ist, dass das Gehirn zuerst Gedanken hat, dass da Interpretationen sind und so. Anita, was würdest du sagen, kann ein Fotograf denn diese Tatsache für sich nutzen in der Fotografie?
Es kommt, glaube ich, immer darauf an, was das Ziel des Fotos ist. Also was möchte der Kunde in dem Fall überhaupt erreichen? Ich glaube, dass es immer gut ist, gerade zum Beispiel habe ich ein Problem mit falschem Lächeln. Man erkennt falsches Lächeln auf Fotos. Dieses Cheese, wenn die Familie gar dieses Foto für die Oma macht, also dieses klassische für die Oma, alle müssen lächeln, ist eben kein echtes Lächeln. Und dann finde ich immer, fehlt ein bisschen manchmal den Fotografen das Tool, was kann ich aber machen statt Cheese oder Vogelkacke oder sonst irgendetwas oder was die Leute sich dann einfallen lassen. Also was kann ich tun, damit ich die Leute wirklich in ein richtiges Lachen und Lächeln reinbekomme, um dann den Moment. Und da ist zum Beispiel die Umkehr eine gute Möglichkeit, ihnen zu sagen, zieht einmal die blödeste Fratze, die ihr habt, oder das wütendste Gesicht. Alle sollen sich mal gegenseitig anschauen und dann lacht das Gegenüber. Das machen unsere Spiegelneuronen, Gott sei Dank. Das funktioniert sofort im Livestream und auch auf der Bühne. Sofort, wenn ich das mache, fangen die Leute an zu lachen. Die nicht jugendfreie Version ist Penis zu sagen. Da lachen auch alle Erwachsene. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Das ist einfach ein Wort, das immer die Leute zum Lachen bringt. Aber wenn das jetzt zu einem Familienfotoshooting ist, kann man halt schwer mit Penis um die Ecke kommen. Dann kann ich zu einer Fratze. Und das würde ich auch machen, wenn einer gar keinen Bock auf das Foto hat. Dann einfach sagen, alles klar, der kleine Timmy hat überhaupt keinen Bock auf Cheese. Jetzt machen wir mal alle den kleinen Timmy nach und schauen einmal so richtig gepisst, so richtig böse wie der kleine Timmy und noch finsterer und noch. Und dann stehe ich hinter der Kamera und sage, das ist noch immer nicht. Also ich habe noch keine Angst, dann geht das noch finsterer. Und wenn er dann schon fast gar nicht, dann kommt das raus und dann lachen sie alle herzlich. Und dann ist es ein Familienfoto, was einerseits schön gestellt ist, aber trotzdem ein absolut offenes Lachen von allen, weil die gerade wirklich eine lustige Szene hatten. Und das sind zum Beispiel Emotionen, die spürt man durchs Foto. Man merkt, das war ein lustiger Moment und nicht ein Vogelkacke-Scheiße.
Habt ihr beiden Amazon Prime? Ja. Habt ihr da schon das neue Format gesehen, LOL? Das ist ein Comedy-Format. Hast du da schon reingeguckt?
Ja, ich habe beide ersten Folgen gesehen. Ich warte
Ist
schon
der
auf die
Knaller,
nächste.
oder?
Ich kriege schon Bauchweh, wenn ich dort sitze und mir denke,
Ist ein
nicht
Knaller.
lachen zu können. Ich habe ein Problem. Ich habe jetzt auch am Wochenende mal reingeguckt, da hat es ein Kumpel uns erklärt. Also ich schaffe es tatsächlich auch nicht zu lachen. Wobei ich sagen muss, ich meine,
Ich
das
fand
ist
das
ja
so spannend, was die alles machen, um sich zu kontrollieren, ja.
ja.
Dass sie anfangen, so zu tanzen und sowas, ne? Also letztendlich versuchen sie zu kontrollieren,
aber sind dabei vollkommen unkontrolliert und geben sich total die Blöße, wie noch nie in ihrer Karriere. Finde ich mega spannend.
Ich verstehe, das ist ein Bewegungsimpuls, den sie loslassen müssen. Also Lachen wäre immer ein Bewegungsimpuls. Ha, 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 ha. Dann behebt sich der Brustkorb und das dergleichen. Und die versuchen dann durch Herumtanzen, Gehen, Klopfen, irgendwas machen, irgendeinen Bewegungsimpuls zu setzen. Weil du kannst nun nicht sitzend im Sofasessel etwas lustig finden. Das ist, geht nicht. Du würdest dich immer aufrichten und lachen, lauthals lachen und mit all deinem Körper lachen, wenn es richtiges Lachen ist. Und dann merkst du, dass die körperliche Schmerzen haben, weil dieses Unterdrücken von diesem körperlichen Impuls zu Schmerzen führt.
Ja. Letztendlich ist es ja auch so, dass du durch Lachen, genau wie wenn du im Kissen boxst oder sowas, energielos wirst, eine Anspannung los wirst. Es gibt ja auch Frühchen, die lachen, obwohl sie eigentlich Angst haben. Das ist so ein Impuls, so eine Reaktion halt einfach. Und ja, muss irgendwie Kraft und Energie loswerden, ne?
Genau. Bei Kindern kann ich hier nur die Brücke schlagen, weil ganz oft die Eltern sagen, mein Kind lacht mich aus in Situationen. Das ist dieser Moment, wo man sagt, lass das nicht fallen, lass das nicht fallen. Und die machen genau das, nämlich sie lächeln und lassen das fallen. Das ist kein Lachen. Das ist kein Lachen, das muss man verstehen. Das ist aus der Tierwelt. Man zeigt ein Lächeln, um beim anderen bei den Spiegelneuronen zu sagen, nicht böse sein, Mama, nicht böse sein. Also wenn die so auf frischer Tat ertappt werden, weil sie gerade irgendeinen Bockmist gebaut haben, lächeln Kinder. Und dann sagen die Eltern, ah ja, das findest du lustig. Mhm, das findest du lustig. Du gehst jetzt in dein Zimmer und bla bla bla. Dann kommt halt dieser, na, wir wissen schon, das ist kein Lachen. Man muss erkennen, ob jemand Zähne zeigt, weil er hofft, du zeigst jetzt bitte auch Zähne, bitte auch lachen, bitte nicht böse sein, oder ob es ein herzhaftes Lachen ist. Also ein richtiges Lachen. Und das zeigen Kinder nicht, wenn sie Bockmist gemacht haben.
Okay. Ich habe also, eine mega spannende Frage, wenn ich euch ganz kurz unterbrechen darf. Woran erkenne ich als Kunde einen guten Fotografen, der Emotionen in Bilder packen kann? Ich finde die Frage sehr, sehr spannend.
Ich hätte gesagt, ich schaue mir die Dinge an, die er schon geleistet hat bis jetzt. Und wenn ich so im Auslagenfenster, und das kann ja Instagram oder Homepage oder sonst was sein, und ich sehe halt dort so, ja, so ein Teelicht flackern hinter den Augen, also bei den Models, nur noch so ganz knapp vor der Hülle, also nur so hübsches Gesicht, aber null Emotion, dann denke ich mir, wie soll der Emotionen einfangen? Wenn ich dort jemanden sehe, der vielleicht auch zeigt, eine Träne, ein Lachen, ein in die Richtung. Und das kann auch ein Moment sein, der so eingefangen ist, die machen gar nicht viel im Gesicht, aber es ist so ein Magic Moment. Es kann ja auch ein Gefühl sein, rund um ein Paar herum.
Ja. Genau, also ich denke, ich würde den Tipp geben, wenn die Leute sich ein Portfolio durchgucken oder Fotos angucken, dass sie versuchen, diese Fotos auch ein bisschen mit dem Herz zu gucken. Also, dass sie versuchen, sich da hineinzufühlen in dieses Foto. Und dann kriegt man, glaube ich, ziemlich schnell ein Gespür dafür, ob das echt authentisch ist oder eben konstruiert ist. Und ich würde mir auch immer den Fotografen angucken. Also ich würde mir die Über-mich-Seite angucken. Ich würde gerade heutzutage in Zeiten der Social Media, würde ich mir gucken, ob es irgendwie Videos von ihm gibt. Und wenn das ein Fotografin ist, der so bescheuert ist wie ich in der Birne und halt auch gerne lustig ist in seiner Person her, könnte, glaube ich, auch davon ausgehen, dass er auch so mit euch arbeiten kann.
Genau. Ja, also definitiv. Also ich finde auch, dass man auf jeden Fall nach den Bildern gucken soll. Und ich finde ja tatsächlich, dass Emotionen oder Gefühle auch nicht immer mit körperlichen Gesten zu sehen sind. Ne? Also automatisch, wenn jetzt ein Bild total schön ist, muss es ja nicht heißen, dass der Mensch, der da drauf ist, einfach immer lächelt. Ja, oder wenn ein Bild sehr, sehr traurig eigentlich, also eine traurige Aussage haben soll, muss es auch nicht immer die Träne sein. Da nochmal unterstreichen mit diesem, auf jeden Fall mit dem Herzen die Bilder anzugucken und da auch wirklich reinzuspüren, ob man, ob die Emotion bei einem ankommt.
Ja, genau.
Auch gut fühlen, was man selbst will. Also ich kenne ganz viele, die haben eine Wunschvorstellung von Hochzeitsbildern, die eigentlich gar nicht mit ihnen was zu tun haben. Die hätten gerne so Pinterest-Fotos oder so, weiß ich nicht, so wie es da halt so total romantisch beim Sonnenuntergang am Feld. Und in Wirklichkeit ist der Mann null romantisch. Und der wird dorthin geschleift vor dieses Feld mit irgendein schönes Untergangsfoto zu haben. Ja, ja. Aber in Wirklichkeit ist der Motorradfahrer, hat eine Rockerband und will aber kein romantisches Foto dort haben. Also auch da die Emotion ernst nehmen von den, die da dabei sind, dass man sagt, die Emotionen aufgreifen und sich nicht verstellen. Sowohl als Brautpaar als auch als Fotograf.
Genau.
Zum Triggern gehört für mich auch immer, wie ich als Fotograf am Set bin. Ne? Man sagt ja, dass man auf jeden Fall eine entspannte Atmosphäre schaffen muss. Dass man emotional mit dem Kunden verbunden sein muss, ja, dass man ihn ernst nimmt, dass man für sich transparent und entspannt ist und Gefühle zeigt, so dass der Kunde das Gefühl hat, in einem sicheren Hafen zu sein, ja, dass er sich die Blöße hier geben kann. Extrem für emotionale Fotografie ist das Vorgespräch extrem wichtig. Natürlich zeigst du dem Kunden auch erstmal, dass du Interesse an ihm hast, dass du ihn ernst nimmst und dass die das wissen, das hilft ja, glaube ich, aber eher so intuitiv nachher im Shooting, dass du ein Gespür dafür hast, was für eine Art Mensch ist das? Was kann ich gerade sagen?
Genau, aber für die Neulinge ist es vielleicht leichter, wenn sie Tools in der Hand haben, die ihnen Sicherheit geben am Anfang. Und da finde ich, ist immer egal, in welchem Bereich der Fotografie, so eine Zauberkiste dann schon ganz spannend, wenn man dann einfach vielleicht die Plastikblume aus dem Hut zaubert und sagt, okay, wir stehen hier im Feld, hier sind keine Blumen, aber machen wir einfach zum Warm-up und dann soll er halt die Plastikblume wegwerfen und dann beginnen wir. Aber auch dieses Vorarbeiten, mal Stimmung reinzubringen. Ich finde, gerade am Tag der Hochzeit fehlt mir bei vielen Hochzeiten die Stimmung. Das Brautpaar ist ausgelaugt, vollkommen leer energetisch, weil die von Fotoshooting zu Standesbeamten, zu Kirche, zu sonst was immer gehetzt wird. Jetzt kommt die Torte, jetzt kommt das erste Spiel, jetzt kommt das. Und wenn dann noch der Fotograf kommt und sagt, und jetzt der romantische Moment auf der Stufe, wo man sich denkt, nee, eigentlich wollen die zwei sich vielleicht mal 10 Minuten auf die Seite setzen. Und einmal durchatmen und diesen Moment dann als Fotograf einzusammeln, das ist dann der echte und nicht der, alle schmeißen den Brautstrauß oder fangen den, ja, also diese Klischee.
Genau. Das ist dann die andere Seite. Die eine Seite ist, wie triggerst du den Kunden, wie leitest du den Kunden an, wie gibst du ihm Sicherheit? Die andere Seite ist halt Raum geben, den Leuten Raum geben, sich frei zu entwickeln und dass sie halt sie selbst sein können, ne?
Zum Thema Hochzeiten, lieber Helge, hast du eine Frage bekommen, und zwar, welche sind denn deine Tricks bei den Brautpaaren?
Ja, dann gehe ich näher an das Brautpaar heran, und eine Sache, die ich immer mit dem Brautpaar mache, ist, dass ich die irgendwann ziemlich am Ende des Shootings direkt voneinander stelle. Sie sollen sich an die Hände fassen und sollen sich in die Augen gucken, und dann gibt es konkretes Redeverbot. Sie dürfen nichts mehr sagen und sie sollen sich in die Augen gucken. Das passiert in einem kleinen Moment so, dann sage ich, und wie war es denn eigentlich, als ihr euch kennengelernt habt? Ja, dürfen nicht reden, sollen sich das nur vorstellen und sich dabei in die Augen gucken. Dann gibt es das eine Brautpaar, das fängt dann schon so langsam an, so. Dann gibt es aber das andere Brautpaar, die lachen sich halt kaputt. So, weil sich auf dem Festival kennengelernt haben oder irgendwie so angetüdelt waren oder irgendwie sowas, ja. Aber beides sind halt authentische Reaktionen. Und so geht das dann weiter bis zum Antrag zum Beispiel. Sowas. Ein zweiter Trick, den ich gerne mache mit dem Brautpaar, ich nehme den Bräutigam zu mir, die Braut muss fernab stehen und so, dass sie uns nicht hören kann. Und ich sage zum Bräutigam, pass mal auf, wir machen gleich zwei Sachen. Du gehst zu ihr hin, stellst dich hinter sie, fasst um ihre Hüfte, gibst ihr so eine Comfortzone, dass sie sich anlehnen kann. Und dann erzählst du ihr bitte mal, warum du sie geheiratet hast, was du an ihr als Mensch schätzt. Und da lauscht sie dann so und guckt so ein bisschen nach hinten und hört ihm halt zu und wird so romantisiert und kuschelt sich immer mehr ein. Und irgendwann sage ich zum Bräutigam, jetzt, oder irgendein Zeichen oder Codewort. Und in dem Moment soll er ihr erzählen, was er heute Nacht in der Hochzeitsnacht so alles mit ihr anstellt. Möglichst versaut. Oder er soll ihr halt einen schmutzigen Witz erzählen oder einen Witz, den sie noch nicht kennt. Und dann kommt halt so die überraschende Reaktion oder dass sie total kaputt lachen. Das wären zwei Sachen, die ich mal in der Kürze nennen kann.
Mega, mega Beispiele auf jeden Fall. Ich denke, da konnte sich jetzt auf jeden Fall jeder ein bisschen was mitnehmen draus. Für mich als Fotografin muss ich natürlich sagen, ich mache das genau umgekehrt. Und zwar gehe ich nämlich zu der Braut und nicht zu dem Bräutigam. Weil tatsächlich wird es immer ein bisschen komisch, wenn ich dann zu dem Bräutigam gehe. Also das ist so. Genau, aber ich finde auch gerade für solche Tools ist es wichtig, das Brautpaar vorher wirklich richtig intensiv zu kennen und wirklich kennenzulernen, weil man dann einfach auch weiß, okay, bis wohin kann man gehen, wo ist so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, die Schmerzgrenze, ja. Ich habe ganz oft Brautpaare, da drehe ich mich dann ganz oft um und sage, Niveau, wo bist du? Weil das dann einfach wirklich so irgendwann wie wie bei einem Mädelsabend oder bei einem Freundeabend, wo man halt schon mal ein, zwei über den Durst getrunken hat, dann auch manchmal etwas unter der Gürtellinie sein kann, aber immer noch in dem witzigen Bereich. Und dann gibt es halt auch Brautpaare, bei denen das halt gar nicht so ist, wo man dann halt auch weiß, dass das so unangenehme Themen sind.
Also ich mache dieses Vorgespräch, dieses intensive Vorgespräch genauso bei einem Bewerbungsshooting, nenne das aber nicht Bewerbungsshooting, sondern Traumjobfotografie, und mache das auch bei einem Familienshooting und nenne das halt auch anders als Familienshooting und verlange dann dementsprechend höhere Preise. Aber ich glaube, dass das gerade zum Nutzen der Kunden ist, wenn man das so macht.
Anita, wie findest du das eigentlich, wenn man bei einem Familienshooting die Schattenemotionen hervorruft? Also wenn man bewusst zum Beispiel auf Traurigkeit zum Beispiel hinausgeht oder wenn man das in so einem Familienshooting mit einbezieht, wie empfindest du das?
Ich glaube, dass gerade Trauer zum Beispiel, also wenn zum Beispiel ein Familienmitglied fehlt, dass da noch viel zu wenige sich drüber trauen als Fotografen. Also zum Beispiel Fehlgeburt, Totgeburt, Tod eines Kindes oder dergleichen. Dann trauen sich viele Fotografen gar nicht zu diesem Thema. Weil die dann sagen, na gut, zwei Kinder sind lebendig sozusagen, also zwei Kinder sind hier und Mama und Papa und fertig. Aber hier auch vielleicht die Möglichkeit zu geben, ja, aber was ist der Platz? Und wenn das der Platz von dem fehlenden Kind eine Kerze in der Mitte ist, eine Blume in der Mitte ist, ein Symbol, ein irgendwas, wo man sagt, das ist ein Teil dieser Familie und darf mit aufs Foto. Ein Haustier, das verstorben ist. Vielleicht ist es das Kuscheltier, das irgendein Kind in der Hand hält und sagt, der schaut so aus wie mein Bruno. Weil mein Bruno, der, weiß ich nicht, egal was, also ich glaube, dass dieses Thema Trauer, ich finde immer, Bilder sollen mich daran erinnern, in welcher Emotion ich damals war. Und was ich damals gefühlt habe. Und wenn da jetzt gerade ein Familienmitglied fehlt, dann fehlt dieses Mitglied, auch wenn ich mir diese Fotos anschaue. Und ob das jetzt ein Teil davon ist oder nicht, es wird fehlen. Also kann ich es ja mit aufgreifen. Und deshalb glaube ich, gerade in der Fotografie hat man diese Zaubertools, es mit hineinzuzaubern.
Ja.
Und eben nicht zu verstecken. Und das wird aber bei uns in der Gesellschaft noch zu sehr versteckt. Also wenn ein Mensch nach einer Fehlgeburt eine Woche später wieder arbeiten muss, weil du hattest ja keine Geburt, also du hattest ja keine, wo du danach ein Wochenbett brauchst, du hast ja kein Kind jetzt, also geh einfach wieder arbeiten. Solange sowas ist, ist es halt auch wichtig, in unterschiedlichsten Bereichen Tabu zu brechen. Und das, finde ich, ist in der Fotografie eine Möglichkeit zu sagen, und ihr dürft alle Emotionen zeigen, die ihr gerade da habt. Und vielleicht ist es die Träne, vielleicht ist es aber auch einfach der Zorn, dass irgendein Kind sagt, ich habe keinen Bock auf diese Scheiße. Ich werde dahergeschleppt, ich bin nicht gefragt worden, ich habe keinen Bock auf das, ich will lieber Fußball spielen, ich will das alles nicht, Mama, und dann hat auch das Platz. Aber dann muss es auch nicht diese Situation fotografiert werden, sondern dann heißt es einfach, ich habe in meiner Wunderkiste einen kleinen Fußball. Spiel nochmal mit Papa 5 Minuten da und ich drücke dann ab. Der kriegt das gar nicht mit, spielt einfach nur mit seinem Papa. Und man hat wieder eine ganz andere Energie im Raum und sagt, okay, 5 Minuten Fußball spielen, ein Foto. Nochmal 5 Minuten Fußball spielen, ein anderes Foto. Und wir haben zumindest schon 2. Wir haben einen Deal. Und so kann ich natürlich auch jemanden mit ins Boot holen, wenn ich so ein bisschen eine Zauberkiste gerade bei Familienshootings habe, eine Kerze, ein Kuscheltier, vielleicht auch was, was dann Angst wegnimmt. Das ist ja auch eine dieser Emotionen, Angst. Ja, dann darf der sich halt von der Kuscheltierbank oder was auch immer, von der Couch, Kuscheltier-Couch, darf sich das Kuscheltier aussuchen, was ihm am besten gefällt. Ja, wenn man will, kann er sich's nachher auch mitnehmen als Erinnerung ans Fotoshooting. Wie viel kostet so ein kleines Foto für ein kleines Kuscheltier? Nichts. Aber der nimmt das stolz mit heim und sagt, das habe ich beim Fotoshooting bekommen. Und das ist auch auf dem Bild da oben drauf, was bei uns im Wohnzimmer hängt. Und dann haben wir die Angst schon wieder überwunden. Oder halt Trauer. Man kann ja auch dort was vorliegen haben, wo man sagt, ah, ein Familienmitglied fehlt. Wenn man Familien öfters fotografiert, weiß man vielleicht, voriges Jahr war die Oma noch dabei, heuer nicht. Und man sagt einfach, was haltet ihr davon, dass wir die Oma mit aufs Bild nehmen, in Form von. Und dann hat man halt ein paar Dinge.
Ja. Richtig. Also Anita hat auf jeden Fall gerade bei dem Thema Frauen und Fehlgeburt einen derben Nerv getroffen. Da kamen jetzt echt ganz, ganz viele Kommentare auch dazu.
Und gerade in der Sternenfotografie ist es halt auch einfach so, dass ich sage, es ist ja ein Kind. Also es ist ja, du fotografierst ja ein Kind, es ist nur, halt jetzt in dem Fall atmet es nicht, ja, aber es ist trotzdem ein Kind. Das heißt, diese Familie hat gerade ein Kind bekommen.
Ja.
Und das gehört festgehalten.
Richtig.
Und das ist die Erinnerung. Und wenn du das nicht machst und diese Momente nicht einsammelst, ist dieses Kind ja nicht deshalb verschwunden. Das bleibt immer ein Teil der Familie. Und das im Bild festzuhalten, ist ein ganz wertvoller Job, aber es können halt viele dann auch nicht, auch manchmal Fotografinnen, die das selbst erlebt haben, die dann sagen, okay, das triggert mich halt einfach zu stark.
Ja,
das ist
auch in Ordnung. Kann das was mit Religion zu tun haben, dass das daher kommt, das darf man nicht oder...
Es hat eher was damit zu tun, dass das ein schambehaftetes Thema ist. Wenn man ein Kind verliert, dann sucht man ja einen Schuldigen.
Okay.
Und zur Not ist es die Mutter. Weil die hat das Kind nicht gesund auf dem. Also das ist ein Schamthema. Ja. Also das ist dann, warum ist es? Warum hat es nicht funktioniert? Was hast du falsch gemacht? Was habe ich falsch? Es geißelt sich jede Mutter, die ein Kind verliert, dass sie selber den Fehler gemacht hat. Habe ich die eine Banane zu viel gegessen? Also natürlich sind jetzt Bananen nicht schuld, aber ich nehme jetzt extra ein Lebensmittel, das nicht so sehr, aber ich habe einmal. Weiß ich nicht, Tiramisu gegessen, vielleicht war da irgendwas drinnen. Also da geißelt man sich selbst und da dann irgendwie zu sagen, okay, ich lasse jemanden in diesem Moment, wo ich eigentlich gerade das Schlimmste erfahren habe, was einem erfahren kann, plus der Scham, plus der Trauer und jetzt hole ich noch jemanden dazu rein, der ins Intimste, das ist intimer als Sex. Du holst eher jemanden rein, der dich beim Sex filmt, als bei in diesem Moment des größten Schmerz, den du erleiden musst. Und wenn du da dann rein darfst, dann muss man sich vorstellen, das ist mehr, als wenn du ins Schlafzimmer reingelassen wirst.
Ja, ja, klar.
Ja, definitiv. Definitiv. So, wir begrüßen mal unseren neuen Gast. Einmal Trommelwirbel. Genau, magst du dich einmal kurz vorstellen für die Community, die jetzt hier schon mit drin ist?
Hallo, ich bin Karin. Ich bin die Fotomacherin. Ich zaubere ein Lächeln in dein Gesicht und bringe dich, mache dich für alle sichtbar, dein Strahlen, meine ich. Oh Gott, ich habe eben gar nicht, aber ist egal. Ihr wisst ja, wer ich bin. Und für alle anderen, ich liebe es, Fotos zu machen. Ich bin seit 2013 Fotografin und begleite halt auch Brautpaare bei ihren Hochzeiten und vieles mehr. Jetzt habe ich gerade mal, weil ich hatte die ganze Zeit die Frage im Kopf an Nicole, wie lange bist du schon bei den Sternkindern?
Jetzt muss ich selber überlegen, das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt seit 2018, 19 bei den Sternkindern. Genau. Also ich mache das jetzt gerade im Moment, aktuell ist es so, ich kriege zwar die Alarme, aber im Moment bin ich emotional nicht in der Verfassung, die Einsätze fahren zu können. Aber genau, also ich kriege trotzdem die ganzen Meldungen und ich sag mal, wenn es jetzt wirklich ein Alarm hier im Ort wäre, dann gäbe es für mich auch keine Frage, dann würde ich auch selbst über meine Emotionen drüber wegspringen und würde das dann auch wieder machen. Aber es ist dann immer noch die Hürde, wie weit fahre ich. Genau, ja.
Weil ich hatte mich auch mal dort beworben und hatte überlegt und war dann froh, dass ich keine Rückinfo bekam, weil ich gar nicht weiß, ob ich dem gewappnet bin, ne? Ob ich das kann.
Ja, ja, also es ist, ich habe auch tatsächlich ein Jahr lang gebraucht, um die Entscheidung letztendlich zu treffen, ob ich es mache oder nicht. Für mich ist es, war es nicht schon früher 2017. Okay, mein Mann sagt gerade, das könnte auch schon seit 2017 sein. Ich bin da nicht so ganz mit den Jahreszahlen, aber ich bin der Meinung, es war so, ja, 17, 18 könnte auch sein. Bei mir war es tatsächlich so, dass wir in der Familie ein Sternenkind haben, also meine Cousine hat damals in demselben Jahr, in demselben Monat, als mein Sohn geboren wurde, ihre kleine Tochter zur Welt gebracht und hatte einfach keine professionellen Fotos, nur diese Krankenhausaktenfotos. Und da wissen wir ja alle, dass die einfach nur schrecklich sind und eigentlich mehr Ekel auslösen bei einem, als dass man das als schöne Erinnerung nimmt. Und das war so für mich so ein bisschen dieses, warum mache ich das überhaupt? Und ich gebe den Eltern als Fotografin, also für mich ist es so, dass ich halt den Eltern als Fotografin so viel mehr mitgeben kann als jeder Psychologe. Genau, das ist so mein großes Warum. Und ich habe nicht ein Problem mit dem Fotografieren an sich. Eher ist es so, dass mich die Geschichten dahinter mitnehmen. Die reißen mich dann doch tatsächlich sehr mit. Genau.
Ja. Karin, wenn du da mitreden. Ich war bis zur Scheidung war ich auch Sternkind-Fotograf und habe das dann halt gelassen, weil ich erstmal Zeit für mich brauchte. Aber dass du Angst davor hast, das geht jedem so, der damit anfängt. Du bist aber nicht alleine. Die Sternkind-Community, du hast ganz viele Leute, mit denen du reden kannst. Es gibt regelmäßige Seminare, wo über solche Sachen gesprochen werden. Und also so musst du es, glaube ich, letztendlich ausprobieren. Ich wusste es auch nicht, ob ich das schaffe, als sensibler Mensch und so. Und
Ja, ich bin auch nicht sicher,
Viele sagen, sie sind überrascht, wie gut sie es hinkriegen, aber das ist so individuell.
Ich finde nämlich, je älter wir werden, das hatte ich vorhin schon geschrieben, desto emotionaler sind wir, desto dankbarer sind wir für alles, desto leichter fließen die Tränen. Jedenfalls ist es bei mir so. So ist es auch auf den Hochzeiten. Ist teilweise schlimm. Ich muss immer wasserfestes Make-up mitnehmen, damit ich nicht aussehe wie Kung Fu Panda oder wie ein Panda-Bär. Und jedes Mal, ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Ich weiß halt nicht, wie ich das verarbeite. Die Sache ist halt die, wenn du fotografiert hast und nach Hause gehst, du nimmst es ja auch mit nach Hause. Wie ist deine Verarbeitung dann, dass es dir quasi gut geht, dass du das Gefühl hast, du hast den Eltern etwas ganz Tolles mitgegeben und ein Geschenk sozusagen. Es ist wirklich ein Geschenk für die Eltern, weil ich habe auch schon oft gehört und auch schon mal mitbekommen, dass wenn man kein Foto hat, dass es schlimmer ist, als wenn du ein Foto hast, woran du dich immer wieder festhalten kannst sozusagen, was auch eine Art Trauerbewältigung ist. Und
Genau, also ich glaube auch für die Eltern ist es, ist so diese Angst ist eigentlich viel, viel größer, diese Angst vor dem Vergessen. Die Angst, wie klein waren die Füße, gerade in einer bestimmten Schwangerschaftswoche, selbst ab der 17. Schwangerschaftswoche sieht man einfach bei den kleinen Mäusen schon, oh, guck mal, der hat eine kleine Stupsnase, Papa hatte die als Baby auch. Ja, oder diese abstehenden Ohren oder so, ne? Das sieht man einfach schon. Und wenn die dann davon kein professionelles Foto haben, vielleicht auch so diesen Prozess des Verabschiedens, den als Reportage zu fotografieren, das ist einfach ich bin immer noch der Meinung, die beste Trauerbewältigung, die es gibt. Wir haben ja auch gerade noch eine Sternkind-Fotografin drin, die Linda, die hat ja auch gerade mega zugesprochen und hat gesagt, das ist auf jeden Fall was für dich wäre. Letztendlich, glaube ich, hast du hier jetzt schon auf jeden Fall drei Fotografinnen, die sich sicherlich bereit erklären, also ich auf jeden Fall, dass wir uns einfach mal außerhalb dieses Lives einfach mal drüber unterhalten und einfach mal so einen kleinen Erfahrungsaustausch machen.
Genau. Anita, du wolltest auch noch was sagen?
Genau, ich wollte zur Emotion nur was sagen. Also prinzipiell ist für Eltern, die ihr Kind verlieren im Krankenhaus, jemand, der Emotionen zeigt, kein Nachteil. Weil das Klinikpersonal und die Ärzte und die Hebammen und alle, die das begleiten, eine relativ Distanz aufbauen müssen, sollen, wie auch immer. Ja? Das heißt, die geben dir, das Kind hat keine Herztöne mehr, wir müssen jetzt einleiten, das Kind muss so und so weiter. Das heißt, das ist abgespult. Das heißt, die sind wie in einer Schockstarre, müssen die das Prozedere über sich ergehen lassen. Und wenn dann jemand kommt, und auch wenn es die Sternenfotografin ist, und die mit ihnen mitheult, ja, ist das jetzt kein Manko. Also man muss auch nicht der mega professional harte sein. Und dann hier hast du dein Foto. Ja, also du bist ja kein Fotoautomat. Das heißt, du kannst diese Emotion haben und für nachher, fürs Verarbeiten, eben gibt es ja Mediatoren oder Menschen, die man dann einfach kontaktieren kann, wo man dann einfach sagen kann, diese Geschichte geht mir gerade gar nicht aus dem Kopf. Das ist mir gerade zu viel. Ich muss ein bisschen Seelenhygiene betreiben und das mal rauslassen.
Also es gibt auch das Tool, dass man einfach eine Geschichte dann schreibt. Also, dass man das Erlebte einfach nochmal als Geschichte für die anderen Fotografen auch mit aufschreibt. Genau.
Also, ja, die Möglichkeit gibt es auch. Gut. Das hilft auch sehr gut, glaube ich, das zu verarbeiten. Auf jeden Fall.
Mhm.
Ja.
Karin, aus deiner Erfahrung als Fotografin, hast du da noch irgendwie eine Idee oder einen Tipp?
Ich fand deine Tipps schon gut, das hatte ich nämlich vorhin gefragt. Als Hochzeitsfotograf. Ja, als Tipp. Einfach authentisch sein. Und ich finde immer wirklich, das Wichtigste ist die Chemie. Ne? Auch authentisch bei deinen Beiträgen, wie du bist, deine Webseite, dass sie dich so darstellt, wie du bist. Und ja, die Chemie und das erste Kennenlernen, das finde ich sehr ausschlaggebend. Und dann merkst du sofort, ob die Chemie stimmt. Und dementsprechend bewegen sie sich auch vor deiner Kamera. Das habe ich so oft gehabt bei Paaren zum Beispiel. Oder ja, dass sie am liebsten vor meiner Kamera sind und nicht vor anderen, weil sie sich bei mir wohlfühlen. Und der Wohlfühlfaktor, das ist so, der spielt somit die größte Rolle, finde ich. Ne? Du musst noch nicht mal die beste Fotografin sein. Jetzt mal so, ich meine, ich bin die Beste natürlich. Aber du musst noch nicht mal die beste Fotografin sein. Ich denke mal, die Sympathie ist das Ausschlaggebende.
Genau, da kann ich definitiv beipflichten und da kann ich wirklich nur sagen, Menschen kaufen von Menschen, egal ob Produkte oder die Emotionen oder die Dienstleistung. Und ich glaube, es ist nicht immer die das absolut perfekte Foto von der Technik her. Es geht einfach wirklich darum, wie wohl hast du dich bei dem Fotografen oder bei der Fotografin gefühlt? Was hast du mit denen erlebt und wie authentisch ist die Fotografin? Ich glaube, das ist wirklich das Allerwichtigste auch für uns Fotografen, da auch wirklich in das Gefühl auch von den Personen reinzugehen.
Anita, lass uns mal zu dem letzten Thema kommen. Also das eigentlich letzte Thema hast du schon vorweggenommen. Meine Frage war, warum wir so viele Hochzeiten fotografieren und so wenig Beerdigung. Überspitzt gesagt, hast du gesagt, weil diese Themen schambesetzt sind und deswegen trauen sich da viele Leute einfach nicht ran. Letztendlich haben wir auch in unserer Gesellschaft damit nicht mehr so eine Übung. Also wir haben keine Initiationsriten beim Erwachsenwerden und so weiter und so fort. Früher waren Initiationsriten in der Kirche noch integriert. Wer ist heutzutage noch in der Kirche? So, wir haben da nicht mehr so viel Übung.
Ja, man kann ja auch mal fragen, wie gehen wir bei der nächsten Generation mit dem Thema Trauer um? Wer nimmt ein Kind mit am Friedhof? Wer nimmt ein Kind mit zur Beerdigung? Ganz oft werde ich gefragt als Elterntrainerin, was soll ich machen, wenn die Oma gestorben ist oder sonst was? Und ganz viele Eltern sagen dann, ja, der Friedhof ist kein Platz für Kinder. Eine Beerdigung ist zu emotional, wenn dort alle weinen. Wenn die eigene Mutter gestorben ist, ja, ich weine dort ja nur. Und das Kind bekommt alle Emotionen mit. Alle, ob es dabei ist oder nicht. Davor schon, vor der Beerdigung, wie alle nervös sind, wenn es dann Richtung Beerdigung geht. Mhm. All das, wenn man zurückkommt, was man alles für Energien mitnimmt von allen, die dort waren. Familienstreitereien, die manchmal am Tag der Beerdigung stattfinden. All das nimmt man mit nach Hause. Auch wenn das Kind bei der Nachbarin gewartet hat, das Kind kriegt alles ungefiltert mit. Und dann ist es wichtiger, schon bei Haustieren anzufangen, beim Hamster, bei sonst was, dem Goldfisch. Ja. Meine Tochter hatte Fische, Guppies, der kriegt ein Guppi, glaube ich, 7 Millionen Nachwuchs circa. Also es waren dann irgendwann mal, weiß nicht, 70. Wir haben jeden Guppi-Fisch, der gestorben ist, beerdigt. Mhm. Foto gemacht und beerdigt. Jeden Guppi-Fisch. Da hast fast jeden Tag zu tun, weil man muss immer, irgendwann einmal waren es dann halt schon 5 in einem Loch in der Erde, aber ist egal. Es war ja wichtig zu verabschieden. Genauso war es beim Hund wichtig. So ist es beim Haustier. Und wenn ich hier schon eine Art Ritus habe und zeige, wie ist das Verabschieden von jemandem, dann kann man das auch im Zuge, wenn ein Mensch stirbt oder ein Schulfreund oder sonst was. Und ich bin als Kinder- und Jugendcoach auch oft in Schulen gerufen worden, wo zum Beispiel der Lehrer gestorben ist und alle Panik gekriegt haben, wie sagen wir das dem seiner Klasse? Ja. Wie können wir mit der Klasse umgehen? Plötzlich fehlt der Lehrer oder ein Elternteil von einem Mitschüler. Wie geht man mit dem Mitschüler um? Der hat plötzlich seinen Papa verloren. Keiner weiß mehr, wie man damit umgeht. Das heißt, auch da braucht es mutige Menschen, die über das Thema Trauer ganz groß sprechen und es nicht mehr als Tabu sehen. Wie die Wut, wie die Scham, wie die Angst. Mit Angst wird viel gesprochen. Wir sollen so mutig sein. Aber wer spricht schon über die Trauer?
Als meine Trennung war, beziehungsweise die Zeit danach, da hat mein bester Freund, immer wenn wir uns begegnet sind, telefoniert haben, so er wohnt leider auch weiter weg von mir, er hat immer gefragt, wie es meiner Tochter denn geht mit der Trennung. Mhm. Und nie oder vielleicht einmal, und ich habe es vergessen, hat er mich gefragt, wie es mir eigentlich mit der Trennung geht. Und ich war da immer ein bisschen sprachlos und baff, ja, und habe ihn dann mal nach Jahren gefragt, ey, so, warum? Und er hat mir dann gesagt, er hat sich nie getraut.
Genau.
Er hat sich nie getraut, mich zu fragen, weil er Angst hatte. Ich fange dann an zu flennen und er wüsste nicht, was er machen sollte. Also so richtig Rotz und Wasser heulen. Und er wüsste überhaupt nicht, wie er reagieren sollte und wird sich nicht befähigt genug fühlen, mich da aufzufangen. Er hatte immer wahnsinniges Mitgefühl mit mir, aber es war nie ein Gespräch zwischen uns. Wie krass, oder?
Ja. Wir müssen das anders vorleben, dass wir mit all diesen Emotionen, die auf die Frage, wie geht's dir, gut, danke, gehört verbannt. Mhm. Dieses gut, danke sagt jeder drauf und jetzt ist neu ersetzt worden, gut, danke, im Stress wie immer. Ja. Das ist der Standardsatz, wenn man jemand, wie geht's so? Ja, weißt du eh, im Stress. Im Stress, das ist der Daueraussage, so gut, danke. Und wenn du dann nachfragst, und wie geht's dir wirklich? Naja, du weißt ja, letzte Woche, da ist das und das passiert. Ja, und wie ging's dir da dabei? Zack, dann. Also nochmal nachfragen, nochmal. Und das einfach zur Angewohnheit machen, Menschen in unserem näheren Umfeld zu fragen, wie geht es dir wirklich? Und auf die Antwort zu warten. Und nicht dieses, ach gut, danke. Ach so, ja, na und was ich dir erzählen wollte. Die Susi hat das und... Nein, sondern richtig Zeit nehmen mit, tatsächlich, wirklich, was ist die letzte Woche passiert? Und dann kommen manchmal so Dinge hoch, weil man gelernt hat, wenn was Schlimmes passiert ist, wegdrücken, weg, weiter funktionieren, weiter. Und wenn einer dann gefragt wird, was ist letztes passiert? Ich weiß gar nicht. Ah ja, unsere Katze ist gestorben. Oder wir mussten sie einschläfern lassen. Das sagen manchmal Leute so, ich musste meine Katze einschläfern lassen. Null Emotion. Null.
So nebenbei.
Nach 15 Jahren einschläfern lassen oder ist gestorben. Und null. Da kommt kein, ja, dies, nichts mehr. Sondern, weil es keinen interessiert, wenn der Schnulli-Kater eingeschläfert wird. Es fragt ja auch keiner. Wer betrauert, wenn der Schnulli eingeschläfert wird?
Keiner. Ja.
Ja.
Richtig.
Aber mich interessiert es schon. Also ich frage immer nach und es interessiert mich auch. Und auch wenn es der Goldfisch ist. Und ich fange beim Goldfisch an und ich höre bei der Großmutter genauso. Also für mich zählt jedes Lebewesen. Deswegen habe ich auch keine Pflanzen, weil bei mir sterben die Pflanzen immer. Also ich meine, die sind so. Kräuter kann ich kann nur Kräuter, aber alles andere überlebt bei mir nicht. Und da muss ich immer Trauerbewältigung bei, ja, ich muss ich dann Trauerbewältigung bei Pflanzen machen.
Ich kann künstlich empfehlen.
Ja.
Wie gehst du denn mit deinen eigenen Informationen, Quatsch, mit deinen eigenen Emotionen in der Öffentlichkeit um? Bist du da sehr transparent oder kommt es darauf an, mit wem du gerade zusammen bist?
Ich, Anita, ich bin immer so, wie ich bin. Mir ist egal, ob da Kelvin reinkommt. Mir ist egal, ob mich jemand hört, der am Nebentisch sitzt, falls wir mal wieder in irgendeinem Restaurant sitzen, ob mir jemand zuhört. Ich rede auch mit meiner besten Freundin über Sex und kann mir jemand zuhören, wenn es ihn interessiert. Ich bin auch traurig, wenn ich traurig bin. Und dann sitze ich auch mal, weil vorhin Kelvin da war, ich war auch schon im Meeting mit Kelvin und habe einfach Rotz und Wasser geheult. Ich war so wütend über eine Situation, dass mir die Tränen kamen. Und dann hat er nur gesagt, mach die Kamera aus, ich kann doch in dein verheultes Gesicht nicht schauen. Also reiß dich zusammen. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht, das ist unmöglich. Aber dann kommt's halt. Es ist mir doch egal, wer da wie sitzt. Also ist eine Emotion. Wenn ich mich über was aufrege, dann höre ich mir so, du bist total aufgeregt. Ja, eh. Ich meine, Gott sei Dank, das ist die Begeisterung. Mhm. Wenn ich mich was aufregt, dann ist es halt auch die Begeisterung dagegen.
Und machst du nicht auch mal so Erfahrungen, wie ich sie hatte, dass du denn Leute mit deinen Emotionen aber überfordert?
Sicher, aber die interessieren mich nicht. Die sind mir einfach egal. Also wirklich, es ist mir einfach egal, wer damit nicht umgehen kann, der soll sich einfach einen anderen Livestream suchen. Tschüss. Das ist mir einfach egal. Das ist mir wurscht. Weil wenn ich darüber nachdenke, weil dann sind wir wieder bei dem Anfang von dem Gespräch. Das sind Ihre Gedanken und Ihr Thema. Und wenn Sie durch meine quirlige Art getriggert werden, weil in Ihren Gedanken man nicht fröhlich sein darf, nicht laut sein darf, nicht vorlaut sein darf, nicht frech sein darf und schon gar nicht das Wort Penis nutzen darf, dann ist es halt Ihr Thema. Aber das ist Ihr Thema dahinter. Und dann dürfen Sie das anschauen und nicht ich muss es zurückhalten. Und wenn ich sage, das ist ein Arschloch, dann sage ich das im Livestream genauso, weil es so ist. Und so kann ich viel besser leben, als immer die Gedanken zu haben, wie interpretieren das die anderen, weil das sind ihre Glaubenssätze und ihre Vergangenheit, die ihre Gedanken und ihre Emotionen machen. Und das ist zu anstrengend, den Weltschmerz von allen schon vorauszuplanen.
Ja, wirklich wahr.
Also ich sage dann immer gerne den Satz, mach deine Probleme nicht zu meinem Problem. Weil ich bin tatsächlich auch ganz oft so, dass ich auch beim Einkaufen ist das immer ganz oft, dass ich so eine Situation habe, dass ich zum Beispiel echt ein Problem gerade mittlerweile habe, wenn mir Menschen zu nahe kommen oder wenn meinem Freund Menschen zu nahe kommen beim Einkaufen und gerade so die ältere Generation, weswegen wir ja hier das ganze Trovabo haben und die wir ja schützen wollen, ja. Und dann sage ich dann aber, ich sag gleich was. Und mein Mann dann immer, nein, du sagst jetzt nichts. Du bist jetzt ruhig. Ich sage, nein, das geht so nicht. Ja, ich muss das jetzt sagen. Ja, und mit dir kann man nirgendwo hingehen.
Okay. Da habe ich einen Trick für dich. Weil es geht ja meistens darum, in solchen Situationen, dass man dazu neigt, sich dann umzudrehen und zum Beispiel zu der Oma irgendwas Freches zu sagen oder irgendwas, was diese Oma dann provoziert.
Naja, eigentlich nur auf den Hinweis geben, dass man gerade.
Ja, aber das ist ja dann meistens nicht so, könnten sie so nett sein und einen Schritt zurück, sondern das kommt ja dann meistens gekeift. Weil man wartet und wartet und wartet und wenn man es dann rauslässt, kommt der Punkt, wo man dann eigentlich nur noch so, pst, Schritt zurück, zu nahe, tschüss. Ja, und da versuche ich immer zu sagen, ich beleidige niemanden oder attackiere jemanden, sondern ich setze ein Statement. Ich sage dann zu meinem Mann dann in der Situation, hast du eine neue Freundin? Und dann dreht sich mein Mann um und sagt, schaut so aus, ja. Also weißt du, es ist dann ein Statement. Also ich sage etwas, laut und deutlich, sodass es die Oma auch versteht mit Hörgerät. Aber ich beleidige nicht, sondern ich sage dann einfach in der Situation, oh, das ist aber interessant, ist die Abstandsregelung aufgehoben worden? Also einfach so ein Statement. Weil dann meint es halt, dann rutschen die Leute eh zurück. Also du hast ja eh das erreicht, aber du hast niemanden beleidigt. Du hast nur so ein Statement im Raum. Und ich sage immer, ich sag was und dann der King verlässt die Bühne. Und dann schreit ich, wenn ich das gesagt habe, davon. Und dann merkt man schon, irgendwie so mache ich das dann. Also eher so Statement setzen, anstatt zu attackieren.
Okay. Also
das schneide ich mir auf jeden Fall in die Ohren.
Ja, überleg dir so ein Statement, also so ein Satz, der sitzt und dann davon schreiten. Ja? Einmal so ein Tadam.
Warte mal, wir müssen noch einkaufen.
Ja, du machst dann so ein, oh, ist die Abstandsregelung oder oh, ist die Maskenpflicht aufgehoben? Also einfach nur so in den Raum geworfen. Ja. Derjenige weiß dann schon, was du meinst, aber du bist ihn gar nicht attackiert, sondern er macht dann so mit der Maske.
Ja.
Und dann denkst du, ja, aber du hast niemanden beleidigt, niemanden.
Was mich mal aufregt, wenn eine zweite Kasse aufmacht und den die Leute von ganz, ganz hinten nach vorne stürmen, wahrscheinlich sich dann irgendwie noch dabei berühren, damit sie dann als Erster in der Schlange stehen. Was würdest du da denn sagen?
Alter für Schönheit. Ich habe Zeit, ich habe noch längere Zeit zu leben. Geht sie nur. Laufen sie dem Tod entgegen. Irgendwas fällt mir immer ein. Ja. Sag mir einfach, bitte gar schön. Die Eiligen haben, die sind wichtig. Ich habe Zeit, ich bin Privatier, ich habe es nicht eilig, ich muss nicht zur Arbeit.
Ja, genau. Das ist richtig. Mein Mann hat im Übrigen gerade kommentiert, wenn ich das nächste Mal mache, schmeißt er sich beim Gemüse auf den Fußboden.
Ist in Ordnung, du setzt dich einfach daneben und sagst, aber Schatz, du musst nicht traurig sein, dass die Karotten leer sind. Dann musst du sowas machen, dann ist es ihm peinlich, er steht auf und läuft, also es geht immer. Also du musst da einfach die Schlagfertigkeit, das kann man mit der Zeit üben, dass einem immer ein doofer Spruch einfällt. Und das, dann muss er dich auch nicht mehr zurückhalten, sondern dann weiß er schon, jetzt kommt ein doofer Spruch, ich gehe schon mal voraus, ich gehe schon mal ein Stück weiter, weil jetzt sagt meine Frau, ja, aber das funktioniert. Aber du hast niemanden angegriffen, du hast eigentlich nur so kurz mal hingekackt in die Mitte. Und dann gehst du.
Ja, so okay, das von Anita hat es auf jeden Fall geschafft, als Wutmacherin und also mir zumindest Gesichtsmuskelkater zu verschädigen.
Ja, wir mussten ja die Brücke von der Trauerarbeit, ich meine, sonst ist ja der Livestream, sind doch alle nachher Depri, da müssen wir schon wieder die Kurve ziehen.
Ich habe Bauchschmerzen vor Lachen. Mir geht's richtig super gerade. Ich denke, du bist auch total sprachlos gerade, deine Fragen sind alle beantwortet.
Ja, nee, eine habe ich noch. Pass auf, Anita, was für Tipps könntest du einem potenziellen Kunden geben? Also keiner wird ja gerne fotografiert, ja? Gib mir zum Beispiel auch so. Ich bin froh, dass ich hinter der Kamera stehe. Was könntest du Kunden für Tipps geben, damit sie mehr entspannen und sich natürlicher benehmen können vor der Kamera?
Bevor du zum Shooting gehst als Kunde?
Ja.
Achso, schon davor? Davor würde ich immer nur schauen, ein bisschen muss man üben, sich auf Dinge einzulassen. Es ist wie so ein Fallschirmsprung. Das heißt gerade, egal was ich mir vorher vorstelle, wie es so ist bei einem Fotoshooting, wahrscheinlich wird es nicht so. Also ein Fotoshooting stellt sich ja jemand immer so vor, wie das sein Bild ist, was er kennt, wo er als Kind hingeschleppt wurde von Mutti. Mhm. Und ist aber heutzutage nicht mehr so. So funktioniert Fotografie nicht. Und deshalb liebe ich Behind-the-Scenes-Sachen. Wenn einfach Fotografen Behind-the-Scenes-Szenen zeigen oder Take-Outs, witzige Situationen, dann merkt man, Fotografie ist nicht mehr so scheiße wie früher.
Nee.
Sondern das kann Spaß machen. Und das müssen Fotografen so zeigen, dass wenn ich auf deinen Social-Media-Account gehe und ich sehe die Behind-the-Scenes-Fotos und denke mir, der schmeißt sich da am Boden, fotografiert von unten, von der Seite, auf der Leiter mit einem Bein stehend, keine Ahnung, was alles man sich so einfallen lässt. Also das ist gar nicht so. Weil die meisten von uns haben nur die Berührung mit Kindergartenfotografie oder Schulfotografie oder Familienfotografie bei irgendeinem altbackenen. Und wenn man da den Tabubruch bricht, den Kunden auf einer Fälle sagen, keine Sorge, bei mir ist es nicht so, wie man sich vorstellen kann.
Ja,
vielleicht auch mit einem Video vorher schon.
Ja.
Das Wichtigste ist, du nimmst das mit, was du magst, nimm dein Lieblingskuscheltier mit, nimm den Luftballon mit, dann wird sich der denken, was, wozu brauche ich einen Luftballon? Bei mir ist ganz wichtig, eine kleine Heliumflasche, 5 Minuten Spaß, hast du schon das Eis gebrochen. Mhm. Ja? Egal was du machst, musst du ihn nur rausholen von, das ist ein echt langweiliger Scheiß.
Ja. Weil
so haben wir das im Kopf.
Ja, ja. Also höre ich daraus, der Tipp wäre, dass man seine Ansprüche senkt. Ne? Die Erwartung, die man im Kopf hat, was man von dem Shooting erwartet. Also ich sage meinen Kunden zum Beispiel auch immer, aber jetzt bin ich verantwortlich dafür, dass schöne Bilder entstehen. Dafür kriege ich dein Geld. Das ist meine Verantwortung. Du machst dir jetzt überhaupt keinen Kopf mehr darum, ob die Fotos gut sind oder nicht. Das ist meine Verantwortung, nicht deine.
Was den ja Kelvin immer gesagt hat, ist, keine Sorge. Du schaust vor der Kamera und neben der Kamera genauso aus. Also dein Gesicht verändert sich nicht zu Gollum. nur weil ich mit meiner Kamera dorthin schwenke. Das heißt, so hübsch, wie du jetzt gerade ausschaust, schaust du auch noch aus und ich zaubere da auch noch Glitzer, Glitzer, Funkel drüber mit der richtigen Perspektive und mit dem allen. Also keine Sorge, aus meiner Kamera kommt nicht das Schleimmonster und hüllt dich in Schleim. Und wenn du das als witzige Videobotschaft jemand machst mit, mach dir keine Sorgen, mein Job ist, dich super darstellen zu lassen, oder glaubst du, ich möchte eine Bewertung haben, dass du nachher ausschaust wie Gollum, ich habe super zufriedene Kunden, du wirst der Nächste sein und keine Sorge, keine Schleimdusche aus meiner Kamera. Dann merkt man schon an der Kommunikation mit dem Kunden, hey, der versteht Spaß und wahrscheinlich macht es mir sogar dann Spaß dort.
Ich glaube, ein guter Tipp wäre auch noch, das, was wir in der Academy ja auch oft besprechen, das Rollenspielen. Wenn ich mit meinen Kunden Bewerbungsshooting mache, dann sage ich denen, die sollen sich entweder vorstellen, dass sie gerade auf der Arbeit sind und mit einem Kollegen irgendwie agieren, ja? Dass sie aus in ihrer Fantasie halt nicht mehr in der Situation sind, Fotograf, und sie werden gerade fotografiert, sondern woanders, wie ein Schauspieler. Oder aber, dass sie in ein Bewerbungsgespräch gehen, aber das ist ein Bewerbungsgespräch, wo sie morgens aufstehen und irgendwie das Gefühl haben, komisch, ich kriege den Job heute. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, ich kriege diesen Job. Ich muss gar nicht viel tun. So ein Bewerbungsgespräch.
Ganz wichtig, du musst mitspielen. Damit er sich reinbringt in die Situation, spiel du den Chef hinter der Kamera. Also ganz wichtig, weil manchmal sagen ja Fotografen, also ich habe ja Wutfotoshootings mehrere gemacht und dann sagen sie mir, schau wütend, ich kann das auf Kommando. Aber es gibt Leute, die machen dann so, das ist nicht wütend, das ist Kacken am Klo. Also es ist einfach, aber dann ist leichter, jemanden zu provozieren und zu sagen, hey, erinnere dich an die Situation, als man dich klein, also ein bisschen in die Rolle, weil Schauspieler leben diese Rolle ja. Die leben sie wirklich, die fühlen so wie die Rolle. Und wenn du sagst, du bist im Bewerbungsgespräch, sagst, okay, folgendes, wir spielen folgende Szene, ich bin dein Chef und du bewirbst dich gerade für den besten Porno der Welt und du bist der Hauptdarsteller. Der lacht dir sofort, wenn du die Kamera nur hast, lacht er schon, sagst, na okay, vielleicht nicht ganz so viel Porno, ein bisschen weniger Porno, wenn es geht, dann wird er schon wieder, also du kannst dir auch witzige Situationen machen, wenn du möchtest, dass er lächelt. Wenn er zu übertreibt, sagst du wieder, okay, und jetzt versuchen wir ein bisschen ernster zu schauen, aber im Gespräch auch zu sagen, Entschuldigung, das ist ein seriöser Job, für den Sie sich gerade bewerben. Wir machen hier jetzt die Müllabfuhr. Dann lacht er wieder, dann wartest du wieder, bis er sich beruhigt hat, schießt dann wieder ab, aber er muss richtig Antwort spielen mit dir, weil die Mimikresonanz reagiert darauf, ob die Situation gestellt ist oder nicht. Und wenn es nur, stell dir vor, ist es meistens zu sehr gestellt, stell dir vor, ist zu wenig, aber wir spielen das mal, ich bin der Chef und stell dir eine blöde Frage, dann ist es eine echte Situation. Ja, sonst erkenne ich das als Mimikresonanztrainerin da an den Augenfalten, an der Stirn, an all diesen Dingen hier, dass der eigentlich nur ein seriöses Foto gemacht hat und das war gar nicht seriös.
Was auch dazu wunderbar funktioniert, zum einen zu diesen Rollenspielen, ist natürlich auch die Bilder in den Kopf des Kunden zu rufen, also bestimmte Situationen einfach in den Kopf zu rufen. Stell dir einmal vor, du hast den Job jetzt schon, mach die Augen kurz zu, entspann dich, ja, und dann so in diese, also die Bilder in den Kopf des Kunden zu holen und die kommen automatisch in diese Emotionen. Das finde ich auch sehr, sehr ein spannendes Thema und mache ich auch tatsächlich bei vielen Eltern, die so ein bisschen verkrampft sind.
Ja.
Genau.
Genau so ist es. Genau so ist es.
Mega gutes Live. Also, super. Ich gebe euch mal ganz, ganz viele Herzchen. Das war wirklich von einem sehr, sehr, für mich auch sehr schwierig emotionalen Thema bis hin zu immer noch Muskelkater. Ich muss ja versuchen, dass ich die Worte noch geformt bekomme. auf jeden Fall danke ich euch. Ich danke auch allen, die hier dabei waren. Und auch wenn du dir das jetzt in der Aufzeichnung angeschaut hast, guck bei der Anita auf jeden Fall auf den Kanal. Da kriegst du auch noch mal viel zu Emotionen. Der liebe Helge, wenn er nicht gerade mit Badehose am Strand liegt, dann findest du auch bei ihm wunderbare und echt tolle Hochzeitsfotos. Und bei mir dürft ihr natürlich auch vorbeigucken, bei der Familienfotografin. Ich danke euch von ganzem Herzen für diesen echt mega grandiosen Freitagabend.
Ja, Applaus für Anita. Das ist so krass, Anita. Weißt du, wenn wir jetzt einen Fotografen eingeladen hätten zu diesem Thema, ne, wir hätten nicht halb so viel Infos und tolle Tipps gekriegt wie von dir. Echt klasse.
Von Herzen gern Emotionen. Ist einfach mein Herzensthema. Bei euch ist es die Fotografie und wenn Herzensthema auf Herzensthema bringt, dann Explosion.
Genau.
Definitiv. Das war auch wirklich eine Bombe.
Sehr, sehr gerne. Ich danke euch beiden Hübschen und wünsche euch noch ein schönes Abend und ein schönes Wochenende. Ja.